Eine Frage ist hier hingelegt worden. Ich beantworte die gleich, wenn ich den Teil hier mit Abraham fertig habe. Ansonsten könnt ihr natürlich, wie gesagt, Fragen auch so frei noch stellen. Ich habe euch jetzt zwei Folien gestohlen sozusagen. Die müsst ihr euch selber dann mal anschauen, weil die Zeit am Ende sonst nicht reicht. Das eine ist die geistliche Entwicklung eines Gläubigen anhand der Kapitel 15 bis 17. Und das zweite ist, dass wir in diesen Kapiteln auch sehen, wie wir Gemeinschaft mit den göttlichen Personen haben können in unterschiedlicher Ausprägung. Ich meine, das erklärt sich dann auch selbst. Ich möchte gerne weitermachen mit dem dritten Teil des Lebens Abrahams. Und das ist das, was ich vorhin einmal genannt habe, wo uns der Ratschluss Gottes in sehr, sehr komprimierter, sehr, sehr dichter, enger Form zusammengestellt wird. Diese drei Teile, die ich genannt habe von dem Leben Abrahams, überschneiden sich so ein bisschen, das seht ihr hier auch nochmal. Denn der Ratschluss ist natürlich nicht, beginnt nicht mit Kapitel 22, wie wir oft sagen, 22 bis 24, sondern beginnt letztlich davor. Ich habe das genannt, 1. Mose 2, 12 bis 20, die Ankündigungen der Geburt Isaaks, das heißt, jetzt im Bild gesprochen des Ratschlusses, die Ankündigungen, dass der Herr Jesus kommt. Wir finden im Alten Testament eine ganze Vielzahl von Ankündigungen, dass der Messias kommen würde. Und so finden wir hier, ich habe die Stellen aufgeschrieben, Ankündigungen, dass Isaak geboren werden würde. Das ist sozusagen im Bilde gesprochen das Alte Testament. Dann haben wir 1. Mose 21, die Geburt Isaaks. Das ist, wie wir im Neuen Testament finden, dass der Jesus tatsächlich geboren werden musste. Ohne Geburt kein Tod. Wenn ich auch kein Freund von Weihnachten bin, so bleibt doch bestehen, ohne die Geburt des Herrn gibt es kein Kreuz auf Golgatha. Er musste Mensch werden, 1. Mose 21. 1. Mose 22 führt uns dann direkt zu dem Kreuz. 1. Mose 22 ist die Begebenheit, viele von euch werden die gut kennen, wo Abraham Isaak opfern sollte und, wie es im Neuen Testament heißt, ihn im Bild auch geopfert hat. Das ist ein Bild davon, wie Gott seinen Sohn gegeben hat. Und das ist insofern ganz besonders einmalig, als wir sonst in dieser Hinsicht kein Kapitel haben, das uns die Empfindungen Gottes des Vaters zeigt. Sacharja geht schon in diese Richtung, Schwert erwache wieder den Mann, der mein Genosse ist. Aber das ist nur mal gerade eine Andeutung, ein Satz. Aber so wie das hier in 1. Mose 22 ist, nimm deinen Sohn, spricht Gott gewissermaßen zu sich selbst, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak. Diese Hinweise zeigen uns, was das Herz Gottes empfunden hat, als er seinen Sohn gegeben hat. Und der Ratschluss Gottes umfasst den Tod des Herrn Jesus. 1. Mose 23 zeigt uns, dass Sarah stirbt. Sarah ist ein Bild, so wie Lot, wie später auch Jakob, von dem Volk Israel. Aber, und das ist jetzt wichtig, dass man das versteht, nicht von dem Volk Israel in seinem Versagen. Sarah ist kein Bild des versagenden Volkes Israel, sondern des Volkes Israel als solches. Israel musste nicht nur beiseite gestellt werden, weil es versagt hatte, sondern damit Gott seine Versammlung einführen konnte. Ihr seht das in Matthäus 16, wo der Herr Jesus über die Versammlung Gottes spricht, das erste Mal überhaupt. Und dann heißt es im Anschluss daran, dass er seinen Jüngern verboten hat, ihn noch bekannt zu machen als den Christus. Mit der Einführung des Gedankens der Versammlung war das Zeugnis an das Volk Israel zu Ende. Natürlich im Matthäusevangelium besonders, weil sie versagt, weil sie den Herrn Jesus gelästert haben. Aber es ist doch darüber hinausgehend. Matthäus 16 ist nicht direkt der Zusammenhang dieser Verwerfung. Und wenn die Versammlung eingeführt wird, dann ist damit das Zeugnis für das Volk Israel zu Ende und damit auch Israel zur Seite gestellt. 1. Mose 24, das ist die Eheschließung von Isaak mit Rebekka. Und Rebekka ist da ein wunderbares Bild von der Versammlung Gottes. Manche Frauen, nicht alle, manche Frauen im Alten Testament sind schöne Vorbilder auf die Versammlung, die Gemeinde Gottes. Das fängt an mit Sarah, wie sie aus der Rippe von Adam und Erde gebaut wird. Das finden wir später nochmal in unserem Buch, auch bei der Ehefrau, die Josef bekommt. Und hier ist das auch so, Rebekka, ein schönes Bild der Versammlung. Und dann finden wir in 1. Mose 25, und das ist jetzt so ein Beispiel, das hatte ich vorhin gesagt, wo deutlich wird, dass das erste Buch Mose nicht durchgehend chronologisch ist. 1. Mose 25 sagt uns, Abraham nahm wieder eine Frau mit Namen Ketura. Aus dem Römerbrief, aus Hebräer 11 wissen wir, dass bevor Gott Isaak geschenkt hat, der nicht nur der Mutterleib von Sarah nicht mehr in der Lage war, eigentlich zu gebären, sondern dass auch, heißt es da ausdrücklich, dass Abraham nicht mehr in der Lage war, Nachkommen zu zeugen. Erstorben. Und hier sehen wir, dass offensichtlich während der ganzen Zeit Abraham nicht nur Sarah und Hagar als Frau hatte, sondern auch Ketura. Und dann sehen wir, dass auch aus dieser Ehe Nachkommen hervorgegangen sind. Und diese Völker oder diese Nachkommen über Ketura zeigen uns jetzt, dass Gott drei verschiedene Segensstränge hat für die Zukunft. Ich hatte vorhin gesagt, jeder Teil endet mit dem tausendjährigen Reich in dem Leben Abrahams. Hier 1. Mose 25 ist der Schluss der Geschichte Abrahams. Wir haben auf der einen Seite, dass Abraham Isaak zum Erben macht. Isaak, ein Bild des Herrn Jesus. Und mit ihm erbt Rebekka. Christus ist der Erbe Gottes, Hebräer 1. Und mit Christus erbt die Versammlung. Alles, was Christus als Mensch erbt, was er besitzt als Mensch im tausendjährigen Reich, dürfen auch wir haben. Dann gibt es aber noch Ismael und seine Nachkommen. Ismael, hatten wir gesehen in Galater 4, ist ein Bild des Volkes Israel. So wird es im tausendjährigen Reich Segen geben für das Volk Israel. Und dann gibt es noch Ketura und ihre Nachkommen und sie stehen für die verschiedenen Nationen, die auch im tausendjährigen Reich gesegnet werden. So sehen wir drei verschiedene Bereiche des Segens und im Mittelpunkt steht Isaak mit Rebekka der Versammlung. Ja, damit schließe ich jetzt in aller Kürze diesen gewaltigen Teil von Abraham ab. Man könnte sicher wesentlich länger darüber nachdenken, aber wir wollen ja nur einführend dieses Thema behandeln. Ich stelle jetzt mal die Frage, die lese ich vor, die gestellt worden ist, die noch die Zeit von dem letzten Mal, von dem Vortrag von Stefan berührt. Nämlich, Noah fluchte und verfluchte Ham. Genau genommen Kanaan, den Sohn Hams, der verflucht wurde in 1. Mose 9. Und jetzt ist die Frage, gilt dieser Fluch noch heute? Ist ja wohl gemeint, oder in der Zukunft. Dazu muss man sagen, dass der Fluch natürlich nie so verstanden werden darf, dass die Nachkommen von Ham und dann Kanaan, dass diese Nachkommen dann unter einen inneren Fluch kommen. Das heißt, dass persönlich jeder Nachkomme von Ham irgendwie einen Fluch auf sich hätte und dadurch nicht in der Lage wäre, Gott zu dienen, sich zu bekehren, neues Leben zu besitzen. Sondern es ist ein Fluch der Kanaan, der offensichtlich der Anstifter dieser ganzen Aktion von Ham, den Vater entblößt anzuschauen war. Und Noah verflucht, steckt ihn, beziehungsweise gibt einen Fluch auf ihn. Und tatsächlich, die Folgen dieses Fluches sind bis heute in den Nachkommen von Ham, von Kanaan zu sehen. Man sieht das an der wirtschaftlichen Entwicklung, man sieht das an der äußeren Entwicklung, man sieht, wie das zum Beispiel mit dem Glauben, mit der Religion in diesen Stämmen ist. Aber das ist eine Folge eines solchen Fluches, der äußere Folgen hat und der nie bezogen werden kann auf die einzelne Seele der Nachkommen von Kanaan. Sondern das ist eben eine Folge, die Gott zugelassen hat durch diese Worte von Noah, die diese Menschen, was ihre Völker, was ihre Stämme betrifft, eben bis heute spüren, muss man sagen. Dieser Fluch hat ein Ende dann im Tausendjährigen Reich. Im Tausendjährigen Reich werden dann alle Nationen gesegnet werden. Und da wird es natürlich noch Israel und die Nationen geben. Aber da können, soweit ich das sehen kann, wird es dann im Tausendjährigen Reich nicht mehr in dieser Weise diese Unterscheidungen geben und im ewigen Zustand sowieso gar nicht mehr. Ich hoffe, die Frage ist für den Fragesteller damit beantwortet. Sonst kann man ja nochmal nachfragen, auch nachher gerne. Ja, ich gehe da mal weiter zu dem Leben Isaaks, was relativ kurz beschrieben wird im Vergleich zu Abraham. Das ist ganz erstaunlich. Und man könnte sich die Frage stellen, warum eigentlich? Eine Antwort ist, dass Isaak ein Bild des Herrn Jesus, und zwar des himmlischen Herrn ist. Ich komme später darauf zurück. Und dass der himmlische Herr sich der Beobachtung auf der Erde entzieht. Zweitens, dass der Herr Jesus gerade in dieser Person hervorscheint, Kapitel 22, Kapitel 24, und dass das, was über das Leben von Isaak berichtet wird, zum Teil nicht besonders erfreulich ist. Und da er so ein hervorragendes Bild von dem Herrn Jesus ist, dass das besonders kurz gefasst wird. Ich habe dieses Bild hier gewählt für das Leben Isaaks, weil eines seiner Kennzeichen ist und nur auf ihn zutrifft, dass er nie das Land verlassen hat. Auch darauf komme ich zurück. Am Ende von 1. Mose 25 finden wir die Berufung Israels. Das ist Jakob. Das ist ja, dass die Geburt von den Kindern angekündigt wird und dass eine Unterscheidung gemacht wird zwischen Jakob und Esau, schon bevor sie geboren worden sind. Damit haben wir noch einmal das Thema schon in dem Mutterleib, jetzt ist das noch plastischer als nur in einer Familie, wie wir das vorhin hatten. Bei Rebekka in ihrem Mutterleib waren Geist und Fleisch, so wie das in einem Gläubigen bis an unser Lebensende der Fall ist. Und wir sehen dieses großartige Thema, was der Apostel Paulus im Römerbrief uns vorstellt, nämlich die Auswahl der Gnade. Ein gar nicht so einfaches Thema. Auserwählung, Auswahl der Gnade, weil wir sofort unser Gerechtigkeitsempfinden haben und sagen, wenn einer ausgewählt wird in Gnade, was ist mit dem anderen los? Erstens müssen wir sagen, das betrifft hier bei den beiden ihr Leben auf der Erde, den äußeren Segen. Zweitens, und das ist das große Argument von dem Apostel Paulus in Römer 9, wenn es keine Auswahl der Gnade gäbe, dann gäbe es keinen einzigen Gläubigen. Denn aus uns selbst hat niemand irgendwie Gott gesucht. Da ist keiner, der Gott sucht. Sucht, Römer 3. Nur weil Gott in Gnade gewählt hat, gibt es überhaupt Gläubige. Dass er nicht ungerecht ist, macht der weitere Verlauf von Römer 9 deutlich, weil der Pharao und Esau und so weiter nicht deshalb sich verhärtet wurden, deshalb einen bösen Weg gegangen sind, weil Gott das so gemacht hat, sondern weil sie selbst sich für diesen falschen Weg entschieden haben. Auswahl der Gnade, ein großartiges Thema des Neuen Testamentes. 1. Mose 26, eigentlich das einzige Kapitel, was so das Glaubensleben von Isaac beschreibt. Dabei sehen wir, erstens, das Natürliche kommt zuerst, dann das Geistliche. Ja, das ist das Leben von Isaac in Verbindung mit Jakob und Esau. Und das war schon wahr bei Isaac. Zuerst kam Ismael, dann kam Isaac. Das ist wahr in dem Leben von Isaac, dann und seinen Nachkommen. Zuerst kam Esau, dann kam Jakob. Zuerst das Natürliche, als zweites das Geistliche. Immer wieder finden wir das in der Schrift. Und so ist das auch in unserem Leben. Zuerst das Natürliche. Keiner ist als geistlicher Mensch geboren worden. Zuerst war bei uns allen das Natürliche und damit das, was unter die Sünde gefallen ist. Und durch Gottes Eingreifen ist dann auch das Geistliche gekommen. Wir sehen, ich habe das schon gesagt, den Charakter des Himmlischen, Isaac, der im Land war. 1. Mose 27 sehen wir dann sein Versagen und seine Blindheit. Ja, ist auch Glaubensleben, wenn man so will. Der falsche Segen, den er eigentlich Esau zugedacht hat, obwohl Gott ihn für Jakob vorgesehen hatte. Blindheit, das heißt in 1. Mose 27 so seltsam: Es geschah, als Isaac, Vers 1, alt geworden war. Seine Augen waren schwach geworden. Wir wissen, dass er noch, ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, etliche Jahrzehnte gelebt hat danach. Das zeigt uns, dass das eine moralische Beschreibung von Isaac ist. Eine moralische Beschreibung seines Zustandes, blind gewesen zu sein und nicht in der Lage, Gottes Unterscheidung zu verwirklichen. Und doch ist auch Isaacs Glaube da. Er hat dieses Versagen, diesen Fehler begangen. Und dann sehen wir aber, dass er doch dabei bleibt. Und wir haben diesen Vers aus Hebräer 11 gelesen. Im Glauben segnete er Jakob. Dass er dabei blieb und als er dann ging, ihn gesegnet hat, zeigt, dass Isaac erkannt hat, dass er versagt hat. Und seht ihr, das ist großartig. Wenn wir versagen, ich könnte auch sagen, da wir versagen, ist es nicht so, dass damit ein für alle Mal alles aus ist für uns. Gottes Gnade ist so groß, dass er uns weiter Chancen gibt. Dass er uns nicht, weil wir versagt haben, einfach zur Seite stellt, sondern dass er uns wieder zurückbringt und zum Einsehen bringt und dass er uns dann weiter neu gebrauchen kann. Und dass er das sogar als Glaube Isaaks dann bezeichnet. Er hätte doch jedes Recht zu sagen, das ist dann nur, dass du das korrigiert hast. Aber er bezeichnet das positiv als Glaube Isaaks, dass er dann am Ende den Jakob doch gesegnet hat. Mehr habe ich zu Isaak jetzt nicht zu sagen. Gottes Wort ist relativ kurz im Alten Testament. Das, was es über ihn sagt, ist allerdings sehr tiefgehend. Wenn wir über Jakob nachdenken, dann geht es um die Kapitel 28 bis 36 und zum Schluss dann Kapitel 50 finden wir dann noch einmal, wie er beerdigt wird. Das Leben Jakobs ist wie ein Bilderbuch der Geschichte des Volkes Israel. Ihr seht ihn zuerst im Land Kanaan, ihr seht ihn dann außerhalb des Landes, in Syrien, würden wir heute sagen, und dann kehrt er zurück in das Land Kanaan. Ja, zum Schluss geht er, ich weiß gar nicht, habe ich das hier noch? Nein. Geht er, kommt er dann nach Ägypten, das wissen wir. Lasse ich mal offen, ob das eine prophetische Bedeutung haben kann. Aber diese Etappen von Jakob, die geht auch das Volk Israel. Es war eine Zeit lang im Land. Das sind die Bücher Josua bis 2. Chroniker, wo das Volk in das Land Israel, hinein in das Land Kanaan gegangen ist und dort geblieben ist eine Zeit. Dann sind sie vertrieben worden aus dem Land hinaus. Das ist die Zeit des Exils, Daniel. Und dann kommen sie wieder in das Land. Das ist heute noch zukünftig. Das kommt, wenn der Messias zurückkommen wird. Natürlich sagt er, da sind doch einige Juden im Land, schon recht, aber sie sind noch im Unglauben da. Und das, wovon die Rückkehr Jakobs in das Land spricht, ist, dass sie im Glauben da sind. Und das werden einige Juden, der Überrest, werden das tun in der Drangsalzzeit, wenn wir entrückt worden sind in den Himmel. dann wird diese Drangsalzeit 7 Jahre über diese Erde kommen, 3,5 davon ganz besonders harte Jahre für das Volk Israel, für die Juden. Und aus Matthäus 24 wissen wir, dass mit dem Kommen des Herrn Jesus dann auch nicht nur Juda und Benjamin, diese 2 Stämme, sondern auch die übrigen 10 Stämme in das Land zurückkommen werden. So zeigt uns das Leben von Jakob die Übungen, die das Volk Israel damals hatte, heute hat und in Zukunft haben wird. Ich möchte jetzt gerne zwischendurch zeigen, dass es ganz bemerkenswert ist, wie Gott mit diesen sogenannten Erzvätern gesprochen hat. Ich meine den Segen, den er ihnen verheißen hat. Das zeigt nämlich ihre vorbildliche Bedeutung. Bei Abraham seht ihr 2 Stellen, 1. Mose 15, 1. Mose 22, wo sein Erbteil beschrieben wird, seine Nachkommenschaft. In 15, Vers 5 heißt es, dass sie sein werden wie die Sterne. 22, wie Sterne und Sand. Sterne sind Himmelskörper, Sand ist das, was auf der Erde ist. Und tatsächlich ist Abraham der Vater der Gläubigen. Und sowohl der himmlischen Gläubigen, also von uns in der heutigen Zeit, als auch der Vater der Gläubigen, die künftig einmal zu dem Volk Israel gehören werden. In Abraham werden alle Nationen gesegnet. Er ist der Ausgangspunkt der Verheißungen, die Gott für Himmelschristen und für irdische Gläubige aus dem Volk Israel und aus künftigen Nationen hat. Wenn ihr Isaak schaut, dann werdet ihr feststellen, dass es bei ihm nur eine Verheißung im Blick auf Sterne gibt. Seine Nachkommen wie die Sterne. Wie ich gesagt habe, Isaak hat das Land nie verlassen. Abraham ist nach Ägypten gegangen. Jakob haben wir gerade gesprochen. Isaak bei seinem Versagen, 1. Mose 26, ging in den Süden des Landes und Gott sagt, bleib hier. Und er ist da geblieben. War bei den Philistern, war verkehrt, keine Frage, aber er ist doch im Land geblieben, auch bei seinem Versagen. So ist Isaak wirklich ein Vorbild auf den Herrn Jesus, den Himmlischen, und alle, die mit ihm, dem Himmlischen, verbunden sind. Und das ist die Versammlung. Das sind wir. Deshalb ist gerade Isaak und Rebekka, Isaak aber als Person, das Bild des Herrn Jesus, wie er für uns ist. Und wenn wir ein bisschen verstehen wollen, auch von der christlichen Stellung, dann musst du auf Isaak schauen. Auf Isaak und Rebekka. Das zeigt uns etwas von unserer Stellung und von den Herausforderungen, die es im Glaubensleben für uns gibt. Wenn wir auf Jakob schauen, dann finden wir 1. Mose 28, dass sein Nachkommen wie Staub und 32 wie Sand bezeichnet werden. Also während Abraham Himmel und Erde, Isaak Himmel, so Jakob nur Nachkommen irdischer Natur. Das zeigt, dass Jakob tatsächlich das Vorbild des Volkes Israel ist. Sie sind Gläubige, die mit der Erde immer verbunden sind. Nicht wie wir als Erlöste der Gnadenzeit mit dem Himmel. Bei Josef finden wir keine dieser Verheißungen. Er steht da ein Stück weit außerhalb. Ja. Kapitel 27 und 28 zeigen uns den Anfang des Lebens von Jakob. Wir sehen Kapitel 27, seinen Eigenwillen, wie er versucht, das Erbteil für sich zu gewinnen. Wir sehen seine List und damit die Feindschaft von Jakob und Esau. Das ist das Kennzeichen des Volkes Israel. Eigenwille. Wir haben immer wieder das getan, was sie selbst wollten. Mit List, so wie Jakob später dann auch gegen Laban, mit List, das ist ihr Fortkommen gewesen und bis heute. Und die Feindschaft Jakob-Esau, das sehen wir heute auch. Die Feindschaft des Volkes Israel mit allen um ihn liegenden Ländern. Gibt mal Ausnahmen, ja, Ägypten war das mal eine Zeit und gibt manche Koalitionen. Aber letztendlich, und das wird in der Zukunft auch nochmal so sein, wird Israel in dem Nahen Orient, Nahen Osten, wird es alleine stehen. Sie werden Europa als Partner haben, aber sonst niemand. Vielleicht China noch, kann man nicht ganz genau sagen. Aber ansonsten, da in den um ihnen liegenden Nationen, werden sie allein sein. 1. Mose 28 sehen wir, dass Gott die Führung übernimmt. Aber die Führung, das heißt auch die Zucht. In dem Moment, wo das Volk Israel abgewichen war, kamen sie unter die Zucht Gottes, aus dem Land hinaus, und die züchtigende Hand Gottes war über ihnen, des Geistes Gottes, wie wir vorhin gesehen haben. Das heißt aber nicht, dass Gott nicht ihnen die Verheißungen bestätigt. Das tut er, ihr kennt diesen Traum und diese Himmelsleiter. Gott hat seine Verheißungen seinem irdischen Volk gegeben und steht dazu. Auch heute, wo das Volk nicht das Volk Gottes ist, auch in der heutigen Zeit steht Gott zu seinen Verheißungen dem irdischen Volk gegenüber und er wird sie künftig einhalten. Ihr seht, dass in 1. Mose 28 Jakob Gott gegenüber von dem Zehnten spricht und einen Handel macht: Wenn ich das tue, wenn du das tust, dann ich das. Das ist nichts anderes als das Gesetz, was in der Tat Gott seinem Volk gegeben hat und was das prägende Merkmal der Zeit des Volkes Israel im Alten Bund war, dass sie unter Gesetz standen. In den Kapiteln 29 bis 34 finden wir dann Jakob als den Vertriebenen. Und das ist die Zeit, wo das Volk Israel aus dem Land vertrieben worden ist. Wir wissen, dass sie nach einer gewissen Zeit, Zerubbabel, Esra, Nehemia, eine Zeit wieder zurück waren, aber relativ rasch danach, 70 nach Christus, ja auch wieder Vertriebene geworden und dann auch geblieben sind bis heute. Das ist die Zeit, die uns vorgestellt wird durch Jakob ab Kapitel 29. Er war in Syrien unter den Nationen. Israel ist das bis heute. List gegen List, Jakob gegen Laban. Genau das ist, wie Israel die ganzen Jahrhunderte versucht hat zu überleben. Ja, und ihr seht das heute, wie sie taktisch vorgehen gegen die Palästinensergebiete, gegen Syrien und so weiter. Das ist alles reines Strategiedenken. Nicht nach Gut und Böse handeln, sondern nach Überlegungen, wie kann ich das Beste für mich herausholen. Wir sehen Rahel und Lea, die Geliebte und die Gehasste. Zum Teil ist Jakob tatsächlich ein Vorbild auch auf den Herrn Jesus. Und dann sehen wir Rahel als ein Bild des Volkes Israel und Lea als ein Bild, das von Israel gehasst wird. Das ist die Versammlung, wie wir das in der Apostelgeschichte immer wieder finden. 1. Mose 30 finden wir dann, dass Josef geboren wird. Vorher sind ja die vorherigen zehn Kinder sind geboren worden. Da gehe ich nicht weiter darauf ein jetzt. 1. Mose 30, Josef wird geboren und das ist der Anlass für die Rückkehr. Ihr könnt das nachlesen, Kapitel 30, Vers 25. Da heißt es ausdrücklich: Es geschah, als Rahel Josef geboren hatte, da sprach Jakob zu Laban: Entlass mich. So wird es auch für das Volk Israel einmal sein. In dem Moment, wo Christus für sie in das Blickfeld geraten wird, da werden sie zur Umkehr geführt. Das wird dauern. Erst im Unglauben, so wie das bei Jakob hier auch war, aber dann wird irgendwann der Glaube dazukommen. Man kann auch sagen, der Prozess der Wiederherstellung beginnt. Das habe ich jetzt nicht weiter ausgeführt, aber Jakob ist ein Paradebeispiel für Versagen und Wiederherstellung. Und vor allen Dingen, wie lange das dauert. Dauern kann, das muss nicht so lange dauern. Aber oft ist das ein Prozess, der sehr langsam geht, bis wir einsehen, dass wir etwas Verkehrtes getan haben und dann bereit sind, das zu bekennen und umzukehren. Das kann manchmal sehr lange dauern. Wir sehen, dass damit die Trennung von Jakob und Laban dann beginnt, mit diesem Gedanken von Jakob zurückzukehren. Das bedeutet prophetisch, dass sich die Länder, die Nationen, die Staaten formieren werden für einen finalen Krieg, einen abschließenden Krieg, den wir am Ende der großen Drangsalszeit finden werden, wenn der Herr Jesus wiederkommt. Wir sehen bei Jakob fehlendes Vertrauen auf Gott, so wie das bei dem Volk Israel auch sein wird. Jakob vertraut nicht Gott und spricht offen mit Laban, sondern er haut einfach ab, er flieht. Und das ist der Zustand des Volkes Israel bis heute noch, dass sie nicht wirklich auf Gott vertrauen. Auf der anderen Seite ist in diesem Kapitel auch, wie Jakob spricht über seinen Dienst dann. Das zeigt uns, wie der Herr Jesus gedient hat. Seiner irdischen Volk Israel, Tag und Nacht, wenn man das mal liest, wie Jakob das beschreibt, ist irgendwie zu Herzen gehend. Das ist die Hingabe und das Leben des Herrn Jesus für Israel und auch für uns. Wir sehen in Kapitel 32, er ist jetzt auf dem Rückweg, sie haben sich getrennt, dass er dort erkennt oder erlebt, dieses Machanaim, dieses Doppellager, zwei Lager, dass die Engel eingreifen. Die Engel werden eingreifen in der zukünftigen Zeit, in der Drangsalszeit. Wir sehen das in den Gerichten. Sie werden eingreifen, indem sie die wahren Gläubigen versiegeln. Das lesen wir in der Offenbarung. Auch in dem Propheten Ezekiel wird das erwähnt. Und auf der anderen Seite, dass sie solche sind, die dann Gericht üben werden. Zwei unterschiedliche Aufgaben, die die Engel wahrnehmen werden. Wir sehen den Kampf, den Jakob Israel dort in Peniel führt. Und das spricht von dieser Drangsalszeit, wo Gott mit seinem Volk ringen wird. Und wo das Ergebnis sein wird, echter Glaube. Jakob oder Israel überwindet, heißt es ja da, sogar den, dessen Name wunderbar ist. Sieg Israels. Kapitel 33 zeigt, dass das noch nicht ein vollständiger Glaube war, wie Jakob seinem Bruder Esau da entgegengeht mit den Geschenken und so weiter, dass er dann in Sukkot ein Haus baut, als ob er jetzt schon fähig wäre für, wir würden heute sagen, das Friedensreich. Das zeigt, dass der Glaube immer noch wachsen muss. Und doch finden wir den ersten Altar Jakobs dann in diesem Kapitel, von dem uns so berichtet wird. Er baut einen Altar und das zeigt, dass eine Beziehung zu Gott damit entstanden ist, vorhanden ist. Kapitel 34 sehen wir dann Dina, die Tochter von Jakob. Sie ist auch hier, auch sie ist hier ein Bild des Volkes Israel. Ganz in Kurzform, wie das Volk Israel sich in die Länder begeben hat und umhergeschaut hat. Ja, und sich eins gemacht hat mit den Ländern, mit ihrem Götzendienst, mit diesen furchtbaren Entwicklungen. Das ist Dina. In Kurzform sieht Jakob sozusagen seine eigene Geschichte in seiner Tochter wieder. Ist übrigens ganz interessant, dass das auch für uns oft zutrifft. Dass das, was unser Versagen sich in unseren Kindern widerspiegelt. War das nicht bei Abraham und Isaac auch so? Da, wo Abraham versagt hatte, das war auch Isaac. So hält Gott uns Eltern manchmal den Spiegel vor. Auch in unseren Kindern. Gott sei Dank, das muss nicht immer so sein. Und Dina ist hier eine Warnung für euch als Frauen, junge Frauen, Schwestern, aber für uns alle, wie wir mit der Welt umgehen. Dann finden wir als nächsten Teil die Wiederherstellung, und das ist eigentlich der abschließende Teil des Lebens Jakobs hier, bis dann Josef erscheint, die Wiederherstellung von Jakob. Wir sehen die dritte Gottesoffenbarung in seinem Leben in Kapitel 35. Benjamin wird geboren, der Sohn meiner Rechten, der Sohn des Glücks, das ist der, der regiert. Und damit kommt aus dem Volk Israel, prophetisch gesehen, jetzt Christus hervor. Er wird sichtbar als der, der die Regierung in seine Hand nimmt. Rahel stirbt. Jetzt habe ich diesen seltsamen Satz dahinter geschrieben, das ist eine praktische Anwendung. Sie stirbt als Symbol davon, dass ein Gläubiger in seinem Leben einem Wunschbild hinterherläuft. Rahel war diejenige, die Jakob geliebt hat. So, und das steht dafür, für das, was wir gerne in unserem Leben hätten. wie wir gerne sein wollen, das, was wir lieben. Und solange wir einem solchen Wunschbild hinterherlaufen, ja, ihr kennt das als junge Leute, man hat so ein Idol und so möchte man auch sein. Statt anzunehmen, wie der Herr mich gegeben, wie er mich gemacht hat, was er mir gegeben hat. Solange ich hinter so einem Wunschbild herlaufe, werde ich nicht an das Ziel kommen. Erst wenn ich annehme, das, was Gott mir gegeben hat, wie er mich gegeben hat und was er mir an Aufgaben gegeben hat. Erst wenn ich das annehme, kann ich wirklich, ich sage mal, in den Segen Gottes zurückkommen. Rahel musste sterben. Erst dann war der Segen für Jakob vollständig. Das ist eine Bildersprache. 1. Mose 36 dann finden wir sozusagen als Gegenüberstellung die Geschlechter Esaus. Da wird jetzt gezeigt, Jakob steht jetzt im Segen und dem gegenüber steht Esau. Esau ist jetzt ein Bild des ungläubigen Israel. Jakob im Glauben zurückgekehrt, jetzt im Glauben im Land. Esau zeigt, dass es dann auch noch ein ungläubiges Israel geben wird. Und das wird gerichtet werden, wenn der Herr Jesus zurückkommt. Jesaja 65 und andere Stellen zeigen das. Ja, das soll dafür genügen. Ich möchte jetzt noch gerne so zwischendurch 1, 2, 3 Dinge aus dem Leben dieser Patriarchen zeigen. Ich denke, das ist etwas, was der eine oder andere von euch schon kennt. Dass es außerordentlich interessant ist, dass in dem Leben der drei Patriarchen und auch von Josef jeweils eine Sache vorkommt, die dann vierfach genannt wird. Das sind bei Abraham 4 Altäre. 13 Vers 4 ist in Klammern geschrieben, weil es die Rückkehr zu einem alten Altar war. 4 Altäre. Bei Isaak sind es 4 Brunnen, die gegraben oder wieder aufgegraben werden. Bei Jakob sind es 4 Denkmäler, die er in seinem Leben gebaut hat. Und diese 3x4 Dinge sprechen jeweils von geistlichem Wachstum. Als erstes kommt der Altar. Das ist die Frage der Beziehung mit Gott. Das kommt immer an erster Stelle, die Beziehung zu Gott. Und die muss wachstümlich sein. Da gibt es Versagen, dass ich wieder zurückkehren muss. Ja, müssen wir zugeben, dass die Beziehung zu Gott nicht immer gleich ist in unserem Leben. Aber Gott möchte, dass die Beziehung zu ihm wächst. Der Stellung nach kann sie nicht wachsen. Aber in der praktischen Verwirklichung kann es, soll es so ein Wachstum geben. Und der Höhepunkt ist natürlich der Altar 1. Mose 22, wo er seinen Sohn geopfert hat. Das ist ja etwas in der Sache, wenn man das mal darüber nachdenkt, was über jedes Maß an Glauben hinausgeht. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere in der Familie erlebt hat, dass der Herr Kinder oder ältere Kinder, junge Erwachsene weggenommen hat. So wie Gott das bei Hiob zum Beispiel getan hat. Das ist ja, furchtbar. Aber das ist nicht zu vergleichen mit dem, was Abraham tun musste. Er musste aktiv seinen Sohn geben. Das geht weit darüber hinaus, anzunehmen, wie Hiob das in wunderbarer Weise getan hat, dass der Herr einen seiner Lieben wegnimmt. Das zeugte wirklich von einer Beziehung zu Gott, wo ich manchmal den Eindruck habe, obwohl er viel weniger kannte als wir, lebte er viel näher mit Gott, zu Gott, als wir das oft tun. Bei Isaak die Brunnen, Wasser. Das Wasser steht für das Wort Gottes, das in der Kraft des Geistes Gottes angewendet wird. Seht ihr, Wachstum gibt es nur auf der Grundlage des Wortes Gottes. Ich verbinde das auch gerne mit dem Gebet. Wort Gottes und Gebet gehören immer zusammen. Wenn wir das Wort Gottes lesen, beten wir danach darüber. Ich möchte sagen, das ist ja selbstverständlich. Nur dadurch, dass ich bete, dann wird mir die Sache auch lebendig und wird die zu meinem persönlichen Besitz. Und Wachstum bedeutet zu wachsen in der Erkenntnis des Herrn Jesus. Und diese Erkenntnis bekommen wir durch sein Wort. Geistliches Wachstum heißt, dass das Wort uns wertvoller wird. Heißt nicht, dass wir jeden Tag oder jedes Jahr jetzt ein Kapitel mehr pro Tag lesen. Sondern das heißt, dass der Wert des Wortes Gottes zunimmt. dass mir die Bedeutung, dass ich ohne das Wort Gottes nicht leben kann, in Verbindung mit dem Gebet, dass mir das von Jahr zu Jahr wertvoller wird. Und Denkmäler, wir sollen nicht in unser eigenes Leben ständig reinschauen. Ja, bin ich jetzt geistlicher geworden oder so, das wäre ja seltsam. Und doch zeigen Lebensabschnitte in unserem Leben, ob da geistliches Wachstum vorhanden ist. Wie ich auf bestimmte Dinge reagiere, das muss sich ändern. Das wird sich ändern, wenn geistliches Wachstum vorhanden ist. Wir brauchen alle drei Dinge. Wir brauchen den Altar, wir brauchen den Brunnen und wir brauchen auch das Denkmal. Und da finden wir Josef und Josef ist getrennt davon. Josef finden wir vielleicht vier verschiedene Kleider, die genannt werden. Und sie sprechen, ich habe das geschrieben, von der Person des Herrn Jesus in seiner immerwährenden, ebenmäßigen Vollkommenheit. Bei ihm war kein Wachstum. Bei ihm spricht jedes Kleid von absoluter Vollkommenheit. Sei es dieser Leibrock, den Jakob ihm gegeben hat, der davon zeugt, dass er das wunderbare Wohlgefallen des Vaters hatte. Oder später, wie er dann das Kleid des Königtums bekam und so weiter. Es zeigt, dass der Herr Jesus in jeder Phase seines Lebens absolut vollkommen war. Dann gibt es den interessanten Umstand zu vermerken, dass Rebekka nicht stirbt. Der ist natürlich verkehrt. Natürlich ist Rebekka gestorben. Aber 1. Mose berichtet das eben nicht. Ist doch seltsam. Und das sind so Dinge, nicht immer, aber oft haben sie eine tiefgehende Bedeutung. Der Schreiber des Hebräerbriefes spricht zum Beispiel davon, dass Melchisedek von ihm kein Vater, keine Mutter, keine Nachkommen, gar nichts mitgeteilt wird. Und zeigt, dass das ein Gegenbild ist von der Person des Herrn Jesus, dem Sohn Gottes. Und bei Rebekka ist das auch so. Rebekka stirbt nicht in diesem Buch. Und das ist tatsächlich so, wenn man einmal über das Thema Versammlung nachdenkt, Matthäus 16, Gemeinde Gottes. Nur im Blick auf sie wird gesagt, dass die Pforten des Hades sie nicht überwinden können. Seht ihr, heute sind, ich weiß nicht, wie viele Gläubige gestorben. Was uns persönlich betrifft, gibt es Tod. Aber ist die Versammlung irgendwie dadurch angetastet worden? Überhaupt nicht. Dann wird es einmal einen Augenblick geben, wo der Jesus wiederkommen wird. Da wird die Versammlung hier von der Erde verschwinden. Muss sie durch den Tod gehen? Überhaupt nicht. Die Versammlung hat mit dem Tod nichts zu tun. Rebekka, von ihrem Tod wird uns nichts berichtet. Aber ihre Amme stirbt. Und so ist es tatsächlich, dass das Zeugnis der Versammlung hier auf dieser Erde einmal ein Ende haben wird. Gott sei Dank erst, wenn der Jesus wiederkommt. Ja, dann kommen wir wieder zu einer langen Beschreibung, nämlich der Person und des Lebens von Josef. Bei Josef sehen wir, dass er in den ersten beiden Kapiteln im Land war, im Land Kanaan, dass er dann in Ägypten war, ja, und dass er in Ägypten der Verworfene war und dann zu dem Verherrlichten wurde. Josef ist in ganz besonderer Weise, das ist nichts Neues, ein Bild von dem Herrn Jesus. Ich weiß nicht, ob das Buch hier von Ernst August Bremiker über Josef auf dem Büchertisch ist. Da ist, arbeitet Ernst August ja sehr schön heraus, wie der Herr Jesus in vielfacher Hinsicht ein Vorbild auf den Herrn Jesus ist. Wir sehen ihn zunächst im Land Kanaan. Das ist Christus, das Lamm Gottes in Israel als Messias und Sohn des Vaters. Der Jesus ist gekommen, hier auf diese Erde. Wir sehen ihn in den Kapiteln 39 und 40 in Ägypten als Gefangenen. Das zeigt uns, wie er hier der Verworfene gewesen ist. Und dann sehen wir ihn als den Verherrlichten, Kapitel 41 bis 49. Das mag man nehmen als Hinweis darauf, wie der Jesus hier auf dieser Erde der Verherrlichte, der Herrscher sein wird. Wir können das auch nehmen als ein Bild des Himmels, wo er jetzt der Verherrlichte ist. Und dann Kapitel 50 sehen wir ihn im Land bei Jakob. wo er zurückkehrt, wo er Jakob begräbt. Vielleicht ein Hinweis, dass der Jesus als Christus auf die Erde zu seinem Volk zurückkommen wird. Ein bisschen ausführlicher, die Kapitel 37 bis 40 erstmal. Israel verwirft seinen Messias. Wir sehen Kapitel 37, wie die Geschichte Israels verbunden ist mit dem Herrn Jesus. Mich hat das immer irgendwie beeindruckt, wenn ihr das lest, den ersten Vers von 1. Mose 37. Nein, der zweite Vers ist das. Dies ist die Geschichte Jakobs, Josef. Ist ja seltsam, oder? Dies ist die Geschichte Jakobs und da erwartet man, jetzt kommt irgendwas über Jakob, Josef. Die Geschichte des Volkes Israel ist untrennbar verbunden mit der Person ihres Messias. Man kann das in der Anwendung auch sagen für uns. Unsere Geschichte ist untrennbar verbunden mit der Geschichte, mit der Person des Herrn Jesus. Entweder zum Segen oder zum Gericht. Wir sehen in Kapitel 37 den Herrn Jesus in moralischer Herrlichkeit. Ich muss dazu mal kurz eine Klammer sagen, dass nicht immer die historische Berichterstattung und die Beurteilung der historischen Situation eins zu eins übertragbar ist auf die prophetische Seite oder hier auf das Bild des Herrn Jesus. Was will ich damit sagen? Dass Jakob einen Lieblingssohn hatte, Josef, und ihm mehr gegeben hat als den Brüdern, ist überhaupt nicht vorbildlich für uns. Das wäre tragisch, wenn wir sagen, weil das ein Bild ist von dem Verhalten Gottes des Vaters zu dem Herrn Jesus, sollten wir auch so handeln. Dann werden wir alle unsere Kinder außer dem einen verlieren, wie Jakob ja letztlich auch. Also wir dürfen nicht meinen, weil das jetzt ein Bild ist auf Christus, ist das alles gut gewesen. So ist das nicht. Manchmal ist das ganz negativ, wie in diesem Fall. Wir dürfen unter keinen Umständen ein Kind vorziehen einem anderen. Und doch ist das hier deshalb mit uns berichtet, damit wir ein Bild bekommen von der Beziehung Gottes des Vaters zu seinem Sohn, dem Herrn Jesus. Hier ist also in diesem Punkt, ist Jakob einmal ein Bild von Gott. Das zeigt, dass das Alte Testament, auch das erste Buch Mose, so vielschichtig ist. Ja, Jakob ist ein Bild von dem Herrn Jesus manchmal. Habe ich vorhin gezeigt, wie er gearbeitet hat. Jakob ist ein Bild des Volkes Israel. Hier ist Jakob ein Bild von Gott. Später noch einmal am Ende des Buches. Und das ist nicht irgendwie ein Durcheinander, ja, sondern es zeigt einfach, dass es verschiedene Ebenen gibt, die Gott alle in sein Wort hineinlegt. Das Wort ist eben nicht eindimensional. Kapitel 37 zeigt uns dann auch noch die Verwerfung des Herrn Jesus, wie er von seinen Brüdern verkauft worden ist. Kapitel 38 ist aber diese seltsame Einschaltung von Juda, wie er da zu einer Prostituierten gegangen ist, wie er meinte, und wie er ja, in Unzucht, Hurerei gehandelt hat. Warum wird das auf einmal da in Kapitel 38 uns vorgestellt? Einmal, weil es die Geschichte des Volkes Israel ist. Juda steht da für das Volk Israel. So hat Israel gehandelt. Gott wirft ihnen das in den Propheten immer wieder vor, ja, dass sie nicht bei ihm, bei Gott geblieben sind, bei dieser Ehe, sondern dass sie zu den Nationen gegangen sind, es noch schlimmer getrieben haben als die Nationen. Zum anderen, weil der Unterschied gerade zu Josef gezeigt werden soll. Josef, der Verworfene, wie hat er sich verhalten? Kapitel 39 dann. Er ist nicht eingegangen auf die Möglichkeit, die ihm die Frau von Potiphar geboten hat. Und Juda? Der ist überhaupt nicht irgendwie in der Gefahr gewesen, hat sich selbst dahin begeben. Und das leuchtet noch einmal, ganz besonders lässt es hervorleuchten, die Reinheit von Josef. Oder wie ich das hier formuliert habe, der Unterschied zwischen Christus und Israel. Und dann werden uns in Kapitel 38 eben die Vorfahren, die Geschlechter, die Linie von dem Herrn Jesus vorgestellt. Denn dadurch ist ja Tamar, Matthäus 1, und ihr Sohn in die Linie des Herrn Jesus gekommen. Das zeigt uns übrigens nochmal, mit wem der Herr Jesus sich verbindet. Das ist Matthäus 1. Da sind die ganzen Königslinien schon schlimm genug. Aber wenn dann die vier Frauen da hineinkommen, waren alles Ausländer. Ja, Tamar, Ruth, Rahab. Tja, und da wird ja gar nicht Bathseba genannt, sondern Uriah, Hethiter. Alle vier kamen von außerhalb des Landes. Und wie sind sie in das Geschlechtsregister gekommen? Tamar, Hurerei. Ruth, keine Möglichkeit als Moabiterin. Rahab, Feind des Volkes Gottes, Kanaan. Und Bathseba durch die Hurerei von David. Das ist unsere Geschichte. Sünde, Sünde, Sünde. Dadurch sind wir in das Geschlechtsregister des Herrn Jesus hineingekommen, weil er sich zu uns erniedrigt hat. Kapitel 39 zeigt uns, wie der Herr Jesus verworfen wird, wie er sozusagen in den Tod kommt, wo er dort in der Grube ist. Und das führt dazu, dass Jakob beziehungslos wird. Ja, Jakob weint ja da über den Tod, vermeintlichen Tod von Josef, lässt sich durch nichts trösten. Wir können das ja menschlich verstehen, obwohl das ein Übermaß an Trauer da ist. Und er sieht keine Beziehung mehr, so wie das Volk Israel durch den Tod Christi, dadurch, dass sie den Herrn Jesus ermordet haben, ein flüchtendes Volk irgendwie verstreut unter die Nationen ist, ohne Beziehung. 1. Mose 40 ist ein Bild von dem Kreuz des Herrn Jesus, wo der Josef in dem Gefängnis ist, zusammen mit zwei Übeltätern. So wie der Herr Jesus am Kreuz in der Mitte von zwei Übeltätern war. Und genau wie in der Geschichte in Lukas 23 finden wir auch hier, dass einer Gnade erfährt. Ganz beeindruckend, wie die Gnade Gottes einen Menschen in diesen Umständen erreicht. Es ist ja bis heute so, dass Menschen in Gefängnissen zum Glauben geführt werden. 1. Mose 41, Verherrlichung von Christus. Wir sehen, wie er aus dem Gefängnis herauskommt. Er bekommt Asnat, die Frau, ich habe vorhin schon kurz gesagt, auch ein Hinweis auf die Versammlung. Und das in einer Zeit, wo das Volk Israel, seine eigene Familie, noch gar nichts davon weiß. So ist das. Das Volk Israel heute hat keine Beziehung zu dem Herrn Jesus, während er die Beziehung zu seiner Versammlung, der Braut, zu uns bekommen hat. Der Vater hat, Gott hat sie ihm geschenkt. Wir sehen die Frucht des Werkes Christi, die zwei Kinder, die Josef bekommt. Und wir sehen die sieben fetten Jahre in diesem, nicht nur in dem Traum, sondern dass sie dann auch Realität werden. Und das ist die heutige Gnadenzeit, wo die Gnade, eben diese Frucht, dann für Gott hervorkommt. 1. Mose 42, wo dann die mageren Jahre beginnen, ein Hinweis auf die Drangsalzzeit, durch die das Volk Israel kommen wird. Und wo die Beziehung wieder neu angefacht wird, wird zwischen dem Volk Israel und Christus, zwischen den Brüdern Josefs und ihm. Kapitel 43 und 44 zeigt uns dann die Wiederherstellung, dieser Prozess der Wiederherstellung, wie sie da kommen und wie Josef sich verstellt und wie sie leiden müssen. Die prominenten Personen, die gerade ein Bild von dem Volk Israel sind, Juda, Jakob selbst, Josef und Benjamin, kommen ins Blickfeld. Und wir sehen, dass Josef und Benjamin, Kapitel 45, zusammengeführt werden. Josef, der leidende und jetzt verherrlichte Sohn des Menschen im Himmel. Benjamin, der Sohn der Rechten, der Regierende, wie das später in der Prophetie auch heißt. Und in dem Moment, wo der verherrlichte, verborgene Christus aus dem Himmel verbunden wird mit dem, der regiert hier über diese Erde, bricht dann das tausendjährige Friedensreich an. Ja, zugleich sind die Gläubigen heute bei Christus, bei Josef in Ägypten, eben nicht im Land Kanaan, verborgen. Kolosser 3, Vers 1, dass wir mit dem Christus verborgen sind in Gott. Und dann sehen wir das Friedensreich, Kapitel 46 und 47. Jakob ist am Ziel mit Josef vereinigt. Christus und sein Volk miteinander verbunden. Und Jakob wird zum Ausgangspunkt des Segens sogar für den Pharao, den er segnet. So wie vorhin schon mal gesagt in Sacharja 14, die Nationen im tausendjährigen Reich den Segen nur über das Volk Israel bekommen werden. Das mag auch zu Jakob jetzt, zu Josef, mal in diesem Überblick reichen. Ich komme jetzt noch zu dem letzten Teil, Prophetie und Schluss des 1. Buches Mose. Wir sehen in 1. Mose 48, das ist das Kapitel, wo Jakob die Prophezeiung für die Söhne von Josef spricht. Da sehen wir, dass Josef das Erstgeburtsrecht bekommt. Auch wenn er nicht der König sein wird, 1. Chroniker 5, so ist er doch derjenige, der das Erstgeburtsrecht bekam. Christus ist der Erbe, das wollen wir nicht vergessen. Und sein Sohn Ephraim, der bekommt die Vorrangstellung, auch wenn er der jüngere der beiden Söhne von Josef ist. Und das zeigt, dass das Volk Israel auf dieser Erde eine Vorrangstellung einnehmen wird vor allen anderen Nationen. 1. Mose 49 ist dann der Segen Jakobs, wie er seine Söhne einen nach dem anderen mit einem Segen, das kann auch ein negativer Segen manchmal sein, bedenkt. Ich komme gleich auf diesen Punkt nochmal zurück. Es zeigt die Zukunft des Volkes Israel aus damaliger Sicht. Zudem sehen wir, das ist immer wieder beeindruckend, sowohl bei Jakob als auch bei Josef, wir haben das in Hebräer 11 gelesen, dass sie in Israel begraben werden wollten, in Kanaan. Sie wussten, sie glaubten daran, dass es eine Auferstehung geben wird. Ja, das, was die Sadduzäer ablehnten und was heute viele Menschen ablehnen, dass es eine Auferstehung geben wird, daran haben sie geglaubt. Deshalb wollten sie in Israel begraben sein, damit, wenn der Herr Jesus wiederkommt, wenn der Messias kommt, dass sie dann in dem Bereich sind, den Gott ihnen als Land geschenkt hat, damit sie dort dann leben und mit dem Messias regieren könnten. Kapitel 50 zeigt dann einen Ausblick bis in die Endzeit. Das Ziel ist noch nicht erreicht. Das sehen wir daran, dass das zweite Buch Mose mit und beginnt, wie viele Bücher des Alten Testamentes. Und heißt, es setzt auf das Vorherige auf. Es kommt noch etwas. Es ist noch nicht das Ende. Wir sehen in Kapitel 50, dass die Brüder Jakobs, Josefs immer noch Unglauben haben. Auch das tausendjährige Reich ist nicht das Ende von Unglauben. Ja, Sünde gibt es auch im tausendjährigen Reich. Und auch im tausendjährigen Reich muss man sich bekehren, um gerettet zu sein. Und dann eben die Hoffnung der Auferstehung, darüber haben wir gesprochen. Ja, jetzt möchte ich gerne kurz einmal über den Segen in 1. Mose 49 mit euch hinübergehen. Das ist einfach grandios. Die Geschichte des Volkes Israel in ganz wesentlichen Etappen in diesen Versen 1. Mose 49, Vers 3 bis Vers 26 durch die Söhne von Jakob. Das erste, Ruben, der das Bett bestiegen hat des Vaters. Er hat ja die Nebenfrau von Jakob sich einmal genommen, wie es heißt. Da sehen wir die Geschichte des Volkes Israel von damals an ausgehend, dass sie sehr schnell durch moralische Verdorbenheit geprägt wäre. Ihr seht das in dem Buch der Richter, Samuel, Könige, wie das Volk Israel ganz schnell in moralischer Verdorbenheit gelandet ist. Simeon und Levi werden dann als zweites genannt. Und da wird von der Gewalttat gesprochen. Das sind die beiden Sünden, die wir in 1. Mose 6 finden. Das sind die Wurzeln von allen anderen Sünden. Gewalttat und Verdorbenheit. Das, was Eva getan hat, war Verdorbenheit und Adam. Und das, was Kain getan hat, war Gewalttat. Unter diesen beiden Überschriften lassen sich alle Sünden letztlich zusammenfassen. Und so haben wir hier bei Simeon und Levi diese Gewalttat, wie wir sie finden, schon in dem Buch der Richter und später in dem ersten Buch Samuel, wie Saul mit Gewalttat gegen David zum Beispiel, gegen die Priesterschaft und so weiter vorgegangen ist. Die Geschichte des Volkes Israel von Beginn an ist durch Verdorbenheit und Gewalttat geprägt. Vers 7 zeigt, dass die Folge davon ist Vertreibung, Verteilung. Das war ja das Los von Simeon und Levi, weil sie so gewalttätig in 1. Mose 34, die Geschichte mit Dina, gewesen sind, wurden sie verteilt. Ich mache nur eine kurze Klammer. Für Simeon ist das geblieben. Sie hatten selbst im Land Israel kein richtig eigenständiges Erbteil. Sie waren Teil des Erbteils des Stammes Juda und hatten keinen eigenständigen Bereich, verteilt inmitten des Volkes. Bei Levi, weil sie Buße getan haben, wurde die Verteilung in Segen verändert. Levi war das, der Stamm, der dann zu den Dienern in Israel wurden. Sie waren tatsächlich verteilt über das ganze Land. Die Priester um Jerusalem herum und die Leviten waren in jedem Erbteil, waren sie. Aber nicht dann mehr, weil sie eben die Seite Gottes gewählt haben, als dieses goldene Kalb gebaut wurde. Und weil sie da Mose zur Verfügung standen, waren sie dann nicht mehr als Fluch verteilt, sondern zum Segen des Landes Israel, indem sie für jeden Stamm die Dienste Gottes ausgeführt haben. Aber hier, Vers 7, ist das Gericht. Weil sie Gewalttat und weil sie verdorben waren, hat Gott sie zerstreut. Das finden wir schon, als sie in die assyrische und babylonische Gefangenschaft gekommen sind. Und das wiederholte sich natürlich später, dann auch nach dem Jahr 70 erneut. Dann kommt Juda. Juda steht für die Königszeit in Israel, also ausgehend von Saul, David dann und seinen Nachfolgern. Und da geschah es, dass, wie es da heißt in der Segensverheißung, dass die Feinde, die Länder um sie herum, Philister und so weiter, dass sie niedergeschlagen wurden. Ja, es geht sogar so weit, dass da der Blick bis zu Christus kommt. Schilo wird er da genannt, der Friedensbringende, der, wie es so bemerkenswert heißt, auf einem Esel reiten wird. Vers 11, er bindet an den Weinstock sein Eselsfohlen und an die Edelrebe das Junge seiner Eselin. Sehr bemerkenswert. Genau das, was geschah, als der Jesus in Demut auf einem Eselsfohlen eingeritten ist. Aber weil dieses Volk, weil dieser Stamm, sogar buchstäblich dieser Stamm, Christus verworfen hat und das Kreuz gebracht hat, folgt dann die furchtbare Drangsal, von der zweite Teil von Vers 11 spricht. Er wäscht im Wein sein Kleid und im Blut der Trauben sein Gewand. Ich weiß nicht, wieso. Manche Ausleger beziehen das auf Segen. Ich kann das nicht mit Segen verbinden. Dieses Bild wird immer wieder gebraucht, wenn es um Gericht geht. Und dieses Gewand ist hier ein Richtergewand, wo der Herr Jesus in Gericht tätig wird, gerade diesem Volk gegenüber. Das Jahr 70 ist das beste Beispiel, wie sie aus ihrem eigenen Land wieder neu vertrieben worden sind. Dann kommt Sebulon. Ab Sebulon ist ganz merkwürdig in dieser Weissagung, ist nicht mehr die chronologische Reihenfolge der Söhne eingehalten, sondern jetzt wird mit jedem Stamm, und das macht deutlich, wird anders vorgegangen in der Reihenfolge, und das macht deutlich, dass hier wirklich eine prophetische Geschichte aufgeschrieben wird. Bei Sebulon sehen wir, dass es heißt in Vers 13, am Gestade der Meere. Durch die Verwerfung des Herrn Jesus sind sie zerstreut über die See, über die Nationen. Das Meer, Jesaja 17, Jesaja 57, Offenbarung 17, ist ein Bild von den Nationen in ihrem Unglauben. Darüber ist das Volk Israel jetzt zerstreut worden. Darüber hinaus waren ja diese Häfen immer große Kommerzzentren. Sehr interessant, dass eigentlich die Geschichte die ganze Zeit berichtet, gerade von diesem Kennzeichen des Volkes der Juden. Issachar, heißt es dann in Vers 14, ist ein knochiger Esel. Und das zeigt, ein Esel ist ein Diensttier. Ist das nicht wahr für das Volk Israel in der ganzen Zeit heute? Sie sind Diener, sie sind letztlich Knechte gewesen für die anderen Nationen. Und dann ist von Dan die Rede. Er wird sein Volk richten und wird sein wie eine Schlange am Weg, eine Hornotter am Pfad. Und das ist ein Bild, ein Hinweis darauf, erstens, dass das Volk Israel wieder eine Regierung hat. Dann, er wird richten. Wir gehen also jetzt in diese Phase, wo das Volk Israel, das ist heute noch zukünftig, wieder zurück im Land ist und eine eigene Regierung hat, aber im Unglauben. Insofern will ich nicht sagen, es ist nur zukünftig. Das ist das, der Zustand, den wir heute haben, bis zu dem Zeitpunkt, wo dann diese Schlange inmitten dieses Volkes regieren wird. Das ist Satan. Satan durch den Antichristen letztendlich. Aus diesem Volk Israel nämlich kommt der Antichrist. Dann haben manche gedacht, weil Dan hier angeführt wird, käme der Antichrist aus dem Stamm Dan. Das halte ich für abwegig. Hier ist jeder Stamm steht für eine Etappe, aber nicht dafür, dass dann aus diesem Stamm irgendjemand notwendigerweise hervorkommt. Es ist wohl kaum anzunehmen, dass in Israel, auch in dem ungläubigen Israel, jemand als König akzeptiert wird. Das wird nämlich der Antichrist, der aus dem Stamm Dan kommt. Denn sie wissen ganz genau, der König kommt aus Juda. Und er wird sich als König präsentieren. Er wird sich als Messias präsentieren, dieser Antichrist. Und er muss deshalb aus dem Stamm Juda kommen. Er wird, Offenbarung 13, das zweite Tier, durch Satan selbst, durch den Drachen dort inspiriert sein. Und wo Jakob dieses furchtbare Szenario vor Augen hat, kommt dieser Zwischensatz, auf deine Rettung harre ich, Herr. Wir können uns nicht vorstellen, wie schrecklich diese Zeit sein wird. Und da gibt es nur einen Schrei nach der Rettung durch den Herrn. Dann kommt Gad. Von Gad heißt es, Scharen werden ihn drängen, nachdrängen auf der Ferse. Das ist die Drangsalszeit. Wie das Volk gedrängt wird, verdrängt wird, bedrängt wird und belagert wird durch den Assyrer. Asa, davon kommt Fettes, sein Brot und er königliche Leckerbissen wird er geben. Das zeigt, dass Gott einschreitet in Christus. Gott wird diese Rettung bringen, den Bedrängten. Und wird dann Segen für die gläubigen Übriggebliebenen schenken. Naphtali ist eine losgelassene Hirschkuh, Vers 21. Das zeugt von der Freude und der Freiheit, die dieses Volk dann unter Christus genießen wird. Unter Christus, der unter dem Namen Josefs uns hier vorgestellt wird. Segen durch den, der nicht auf das Volk Israel beschränkt bleibt. Seine Schößlinge reichen über die Mauer, heißt es. Der Segen wird nicht auf Israel beschränkt bleiben. Das sagt Gottes Wort hier ausdrücklich. Aber er ist derjenige, der diese Befreiung bewirkt als der Herr der Herren. Der Segen kommt von oben und unten. Das wird hier durch die Segnungen des Himmels und die Segnungen der Tiefe vorgestellt in diesem Segen. Und auch in dem tausendjährigen Reich bleibt er der Geweihte, der Abgesonderte, der, der alles für Gott tut, nichts für sich. Und dann schließt das ab mit Benjamin. Segen und Befreiung für Israel bleibt untrennbar verbunden mit Gericht. Benjamin ist ein Wolf, der zerreißt. Wenn es für die Gläubigen Segen geben wird, wird es für das ungläubige Israel und für die ungläubigen Nationen Gericht geben. Davon spricht Benjamin. Christus bringt beides. Ja, das ist so ein Versuch eines Überblicks über diesen gewaltigen Teil des ersten Buches Mose. Ich möchte gerne jetzt noch ein paar Punkte zusammenfassen, die auch in unser praktisches Leben hineinspielen, die wir vor uns hatten. Wir haben von Abraham gesehen, dass er äußerlich, 1. Mose 12 bis 14, einen Weg zur Ehre Gottes ging, auch durch Tiefen, aber doch letztlich. Und da wollen wir uns fragen, wie sieht unser Weg aus? Die Etappen, die wir gegangen sind in der letzten Zeit, die Etappen, die jetzt vor uns stehen. Ist das ein Weg, wo wir den Herrn ehren wollen? Wir haben gesehen, 1. Mose 15, wie Abraham Empfindungen hatte, der Angst. Wir haben nichts gesagt dazu, dass Gott aber zu ihm kommt. Seht ihr, wenn jemand Angst hat, wenn jemand Nöte hat in seinem Leben, wenn es jemandem nicht gut geht, dann ist das gewaltig. Gott ist da. Er hat ein Mitempfinden. Der Jesus als Mensch, weil er diese Situation erlebt hat, an seinen Mitmenschen, denen er geholfen hat. Da haben wir einen, da hast du einen, der Mitempfinden hat, der dich nicht allein im Stich lässt. Wir haben etwas gesehen, 1. Mose 21 bis 25 von dem Ratschluss Gottes. Ich möchte euch Jüngeren besonders, aber uns alle ermutigen, motivieren, sich mit diesem Ratschluss zu beschäftigen. Das ist die Grundlage für unser Leben. Das ist die Grundlage des überhaupt dessen, was Gott geschenkt hat. Das ist das, was Gott nicht in seinen Wegen während der Zeit heute mit uns tut, sondern was in seinem Herzen vor Grundlegung der Welt gewesen ist. Und wenn ihm das so wichtig war, dann soll auch uns das wichtig sein. Es lohnt sich, sich damit zu beschäftigen. Das gibt dir Fundament unter deine Füße. Wir haben gesehen, dass geistliches Wachstum, Brunnen, untrennbar verbunden ist mit dem Lesen des Wortes Gottes. Ich habe auch Kinder und ich war auch mein Kind. Ich weiß, wie schwer uns allen das fällt und fiel. Aber wenn du geistlich wachsen möchtest, dann brauchst du das Wort Gottes. Und da gibt es Phasen, wo du keine Lust hast, die kennen wir alle. Und gerade dann ist es wichtig, dass du nicht aufgibst, dieses Wort zu lesen, immer unter Gebet. Der Geist Gottes wird hier unter Jakob vorgestellt als Führer. Wann haben wir das letzte Mal persönlich? Wann haben wir das letzte Mal gemeinsam in unseren Gebetsstunden dafür gedankt, dass der Geist Gottes hier ist? Ich fürchte, wir haben überhaupt keine Vorstellung von diesem Geschenk Gottes an uns. Der Geist Gottes, der wohnt in mir persönlich, der wohnt in der Versammlung gemeinschaftlich. Das hat Gott nicht einfach so gemacht, er hat einen Sinn darin. Nicht nur, weil wir das nötig haben, das haben wir, sondern weil er uns beschenken möchte mit einer göttlichen Person, hier auf der Erde, in uns. Was für ein gewaltiger Segen. Isaac war im Land. Kennst du eigentlich das Land? Das ist der Himmel. Aber nicht der Himmel künftig, sondern der Himmel heute. Da, wo der Herr Jesus heute ist. Was kennen wir von den himmlischen Segnungen? Kennen wir Isaac? Oder kennen wir nur den Herrn Jesus als Jakob hier auf dieser Erde? Oder als Josef? Wir haben über Bekenntnis gesprochen. Sind wir noch bereit zu bekennen, dem Herrn? Unseren Kindern versuchen wir das doch beizubringen, irgendwie jeden Abend mal kurz stehen zu bleiben und zu überlegen, wo muss ich etwas bekennen? Und wir? Erwachsen brauchen wir nicht mehr, oder? Kennen wir das eigentlich abends, dieses Bekenntnis, dieses Selbstgericht vor dem Herrn? Und dann auch, falls nötig, vor Mitmenschen. Christus, Josef, wie viele Kapitel gehen über diese Person? Das ist Gott das Wertvollste. Und dann wird es doch auch uns das Wertvollste sein. Und dann sehen wir Kapitel 48, Kapitel 49 in den Bildern von Jakob und so weiter die Zukunft uns vorgestellt. Der größte Teil der Bibel ist Prophetie. Und wie viel Zeit investieren wir für diesen größten Teil des Wortes Gottes, der Gott so wichtig war, dass er so viel uns da in die Bibel hat hineinschreiben lassen über Weissagung? Ist uns das auch wichtig? Wenn man so ein bisschen sich mit der Zeit des 19. Jahrhunderts beschäftigt, das war das große Thema der Brüder, der Geschwister am Anfang der Erweckungszeit, 1820, 30, 40. Damit haben sie sich beschäftigt. Dadurch haben sie klar gesehen, auch was die Stellung der Versammlung Gottes ist. Und das ist besonders wertvoll, weil es um Christus geht. Er wird hier auf dieser Erde wieder regieren. Dafür bereitet Gott alles vor. Deshalb darf uns das wichtig sein. Etwas, was ich nicht gesagt habe, außer einem kurzen Beispiel vorhin. Das erste Buch Mose ist ein wunderbares Belehrungsbuch über Ehe und Familie. Schaut euch mal die Ehen an. Schaut euch mal die Familien an. Da kann man viel, sehr viel an Nutzen daraus ziehen. Zum Schluss ein bisschen Literatur, die man sich anschauen kann über dieses Buch. Synopsis von John Nelson Darby ist relativ kurz gefasst, zeigt uns das Wesentliche aus diesem Buch, der Bedeutung. Viele von euch kennen die Betrachtung von Bruder McIntosh, sehr zu Herzen gehend, ich sage schon mal evangelistisch, weil es jetzt nicht so lehrmäßig Punkt für Punkt abarbeitet, aber diese Geschichten in unser Leben hineinbringt. Sehr nützlich von F. W. Grant, das Buch, das erste Buch Mose im Licht des Neuen Testaments, das eben gerade zeigt, dass das erste Buch Mose uns neutestamentliche Wahrheiten vor die Herzen stellt. Recht neu liegt ja auch hier auf dem Tisch das Buch von Max Billiter über das erste Buch Mose, wo er den Kern, die Prinzipien dieser einzelnen Kapitel vorstellt und auf unser Leben anwendet. Wer in der Lage ist, gerne auch mal Englisch liest, von Leslie M. Grant auf dieser Seite Bible Center. Sehr praktisch und gut zu lesen, kein schwieriges Englisch. Und sehr nützlich auch von William Kelly, die einführenden Vorträge, auch auf Englisch. Lohnt sich das erste Buch Mose, aber es gibt natürlich noch mehr Bücher in der Bibel. Und beim nächsten Mal ist dann eben das zweite Buch Mose dran.